Deutschlandfunk Kultur. Freispiel.
Hast du deinen Vater noch tot gesehen?
Mhm. Das war auch total wichtig, weil wenn ich den nicht gesehen hätte, nochmal aufgebahrt, dann hätte ich es nicht realisiert.
Das ging mir auch so.
Was mich total überrascht hat, war, wie dünn und eingesackt Leichen sind. Also zumindest war das bei meinem Vater so, ne? Da so die ganze Flüssigkeit scheinbar raus und es war so die Hälfte von diesem Mann lag irgendwie nur noch da.
Ich habe meinen Vater eigentlich relativ, weiß ich nicht, vielleicht eine Stunde nach seinem Tod gesehen und das, also war eher so, dass der Körper aufgedunsen und noch warm war. Und das war aber total wichtig. Ich hätte es wirklich nicht geglaubt.
Ja.
Ja. Jetzt geht's um mein Vermächtnis, ne?
Ja.
Wir sprechen noch ein paar Worte.
Ist zu lange her.
Naja.
Alles gut.
Wir leben in einer Welt, in der die Ungleichheiten oft durch Liebe versteckt werden. Trat das patriarchale System durch unsere Väter in unsere Köpfe ein? Und wo bleibt es nach ihrem Tod?
Um dieses Thema, wann ist der Mann ein Mann, dreht es sich auf.
Waren wir die Komplizinnen unserer Väter? Oder waren sie unsere Komplizen?
Da könnte ich jetzt noch viel mehr dazu sagen.
Ja?
Ohne Väter. Eine Ermittlung unter Töchtern. Hörspiel von Fräulein Wunder AG.
Was glaubt ihr? Also wenn eure Väter euch heimsuchen würden, als was würden sie euch erscheinen?
Also ich glaube, morgens beim Frühstück in meinem Butterstück würde so eine ganz zarte Reliefskizze erscheinen.
Mhm. Ja, ich glaube, mein Vater würde als Sportkommentatorstimme auftauchen, die mich von oben kommentiert.
Mhm. Und ja. Mein Vater als Telefonanruf, bei dem aber niemand dran ist. Das ist ja nach seiner Beerdigung damals wirklich passiert.
Stimmt.
Und Svenja, wie würde dein Vater dir erscheinen?
Das weiß ich noch gar nicht. Vielleicht als ein Vogel, der aus seinem selbstgebauten Vogelhaus rauszwitschert.
Ja. Und als du es erfahren hast, was war da dein erster Gedanke?
Dass dieser Tod eigentlich gar nicht zu ihm passt. Also dieser Typ, der normalerweise immer noch drei Witze reißt, bevor er geht, der stirbt einfach still und heimlich. Fast wie aus Versehen.
Am Neujahr hat meine Mutter eine SMS geschrieben, dass es leider schlechte Nachrichten gibt. Und unser Vater im Krankenhaus sei, man wisse nicht was, vielleicht Bandscheibenvorfall. Es war dann eben Krebs und es waren Wirbel zerbrochen. Ich saß an diesem ersten Wochenende mit ihm im Krankenzimmer und in dem Moment sind seine Augen weggekippt und er ist ohnmächtig geworden. Und ich dachte einfach, er stirbt jetzt. Und ich stand so dabei. Aber es war irgendwie auch ein wahnsinnig kurzer Moment, weil er einfach eine Minute später wieder zu sich gekommen ist.
Mein Vater und ich befanden uns die letzten 5 Jahre in so einer Art Transitraum. Also seit diesem Moment in der Klinik habe ich eigentlich die ganze Zeit versucht, mich irgendwie auf seinen Tod vorzubereiten. Ich habe ihm dann plötzlich total viele Fragen gestellt. Er hat mir auch viele Fragen gestellt. Aber wir beide hatten ja schon immer ein großes Talent, einander auszuweichen.
Wolf? Ist er? Hi, Lucy. Haben wir heute noch kein telefoniert? Nee. Na gut, was machst du denn heute? Ja.
Wir führten sprachliche Tänze zugunsten beidseitiger Harmonie auf.
Nee, sonst gibt's bei uns nichts Neues. Nee.
Und dann hat er sich einfach so davongestohlen.
Ich fühle hier rum, habe meine Tabletten genommen und will jetzt ein wenig aufstehen. Also, tschüss.
Svenja, du hast vor kurzem deinen Vater zu Grabe getragen und wir sind hier für dich. Wir haben schon einige Väter verloren.
Wir alle tragen ungelöste Fragen an unsere Väter mit uns herum.
Welchem Mysterium willst du mit uns auf die Spur kommen?
Dem Preis meines Schweigens.
Svenny! Wieso hast du so lange gebraucht, um deinem Vater zu sagen, dass du nicht auf Männer stehst und hast damit der heteronormativen Weltordnung in die Hände gespielt?
Ja, scheiße.
Also wirklich. Ich hatte von meinem Vater ja immer so freundliche Suggestivfragen wie, willst du dir nicht wieder die Haare länger wachsen lassen? Und mir lag es auf der Zunge zu sagen, mich interessieren die norwegischen Männer nicht, aber ich habe es dann nicht gesagt. Also es war so ein extremes Bedürfnis nach der richtigen Anpassung und so die liebe, gute Tochter zu bleiben.
Du bist einfach richtig rücksichtsvoll gewesen.
Nee, ich nehme mir das übel, heute nicht.
Ja, nee, genau, das meine ich auch kritisch. Also, ja. Genau, aber ich verstehe es.
Wem hat denn diese immerwährende Harmonie jetzt eigentlich mehr genützt? Deinem Vater oder dir?
Na, uns beiden. Also, ich wollte ihn schonen, mich selbst aber auch. Also, zum Beispiel habe ich mich nie getraut, ihn nach anderen Beziehungen außer der mit meiner Mama zu fragen.
Du hast aber auch nicht alles von dir erzählt. Wie viele Geheimnisse hattest du vor deinem Vater?
Also, ich kenne 3.
Also ich glaube, es sind noch ein paar mehr als das. Ich habe halt manches lieber nicht gesagt. Ich habe auch nichts gesagt, wenn mein Vater sexistische Witze gemacht hat. Manchmal habe ich geschnaubt und in eine andere Richtung geschaut oder manchmal habe ich sowas wie "Na, Papa" gesagt. Naja.
Also ich würde sagen, dann lautet unsere erste Spur jetzt, wurde Svenja aus Rücksicht auf... Ach so, nee, Moment mal. Martin, den machst du jetzt mal. Hier, ich habe was aufgeschrieben.
Okay. Wurde Svenja aus Rücksicht auf ihren Vater zur schweigenden Komplizin des Patriarchats? Erhalten sich patriarchale Strukturen auch deshalb, weil Töchter an ihren Vätern üben, milde über deren Fehlverhalten hinwegzusehen? Und wird Svenja das jetzt, nach seinem Tod, heimsuchen?
Der Zusammenhang von Patriarchat und Vätern ist schon ein ziemlich schwieriger Fall. Die Frage ist ja, können Väter überhaupt Feministen sein?
Du könntest aber auch fragen, wie könnte ein Vater kein Feminist sein wollen?
Ein Vater arbeitet 60 Stunden die Woche.
Ein Vater sitzt im Auto hinterm Lenkrad.
Ein Vater bringt dich jeden Morgen zum Kindergartenbus.
Ein Vater isst 3-mal täglich Fleisch.
Ein Vater kann Gitarre spielen.
Ein Vater sitzt vor Kopf.
Ein Vater verschwindet gerne in die Werkstatt.
Ein Vater verschwindet gerne ins Fotolabor.
Ein Vater verschwindet gerne auf den Fußballplatz.
Ein Vater verschwindet im Tennisverein.
Ein Vater verschwindet auf dem Dachboden und zieht sich Frauenkleider an.
Melanie, du bist wie Svenja ein Papakind.
Ja.
Eure Väter hatten auch einen ähnlichen Musikgeschmack, oder?
Ja, das ist dieselbe Generation.
Schön, schön war die Zeit.
Schön war die Zeit, dort wo die Rosen blühen. Na, 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 na.
Dort war ich einmal zu Hause.
Schön war die
Zeit. Ja, aber haben eure Väter nie so einfach so Rock gehört oder so Psychedelic-Sachen?
Viele Jahre schwerefroh, harte Arbeit, karger Lohn.
Melanies Vater ist gegangen, bevor seine Identität für sie Kontur gewinnen konnte. Sie kennt nur den Teil seines Lebens, den er mit ihr verbracht hat, bis sie 14 Jahre alt war. Wie sehr hat es ihre Jugend und ihren Lebens- und Karriereweg beeinflusst, dass sie sich vorstellt, ihr Vater schaue als Mann von Google Earth auf sie hinunter.
Von meinem Vater ist fast nichts mehr übrig. Auch sein Grab existiert nicht mehr. Aber was mir von ihm geblieben ist, ist so ein ganz warmes, weiches Gefühl von Humor und Optimismus.
Genau.
Ich glaube, mein feministischer Werdegang wäre anders verlaufen, wenn ich meinen Vater länger gekannt hätte.
Meinst du damit, dass deine Befragung von Genderkonstruktionen vielleicht gar nicht zu einer wissenschaftlichen Karriere geführt hätte? Also wenn dein Vater weitergelebt hätte?
Doch, aber ich glaube, mein Vater wäre mir nicht mehr so heilig.
Ich spreche noch ein paar Worte.
In meiner Erinnerung ist mein Vater häufig halbnackt in blauer Badehose. Er riecht nach Nivea-Creme und trägt eine Hand der Fatima-Goldkette aus Marokko auf seiner sehr gebräunten Haut. Er hatte nämlich eine Sonnenbank im Keller stehen. Und ich kann mich heute irgendwie an seine Stimme und seinen Gang und seine Gesten nur noch durch Videos erinnern. Ich habe 8 Kisten mit Home-Videomaterial geerbt. Und genau, zum Beispiel diese Videokassette mit der Nummer 15, er hat nämlich alles sehr genau beschriftet. Titel Silberne Hochzeit vom 19.10.91. Das ist das Lied vom Gesangsverein Alten Bauner. Mein Vater ist da Tenor gewesen. Und ich mag es sehr gerne, weil es sich darin die Lebensphilosophie meines Vaters zeigt. Lebe, liebe, lache.
Okay, also live, love, love war schon in den 80ern ein beliebtes Motto.
Auf jeden Fall in Nordhessen. Ja, wir sprechen ja hier über Ungeklärtes. Und ich habe mich in den vielen Jahren ohne ihn immer gefragt, welcher Mann war Diethelm, wenn er nicht mein Papa war?
Ja, wie zur Feuerwehr, wie habe ich da die Verbundenheit? Das war ganz einfach, als damals ich zur Welt kommen sollte. Wir wohnten auf einem kleinen Dorf in Pommern. Es war Krieg und ein Auto war da, doch das Benzin rationiert. Was machte die dortige Feuerwehr? Spendete das Benzin und siehe da, nun bin ich da.
Wie ihr hört, er war eine echte Rampensau. Pointensicher und echt keine Angst vor schlechten Witzen. Und seine Bühnen waren die, die man damals in Baunatal so zwischen den 70ern und 90er Jahren erobern konnte. Beispielsweise Auftritte beim Schweineversicherungsverein mit Büttenreden. Oder Auftritte mit dem Gesangsverein im Fernsehgarten. Oh. Oder Als Frau im selbst gegründeten Männerballett.
Wow. Okay.
Ja. Mein Vater hatte immer eine große Lust, sich als Frau zu verkleiden. Ich erinnere mich an eine Kiste auf unserem Dachboden voller Plastikbrüste und Strapse. Und genau, auf dieser Videokassette ist auch eine Show-Einlage der Bauner Dancers zu sehen. Sieben Männer tragen hier Kittel und Kopftücher. Sie haben interessanterweise mehr Ähnlichkeit mit ihren Müttern als mit ihren Ehefrauen. Und man sieht dann die Männer so die ganze Zeit im Kreis laufen und sind ausgestattet mit so einem Besen. Ich frage mich also, was ist daran die Witzidee? Also vielleicht, dass die Plastikbrüste ihnen immer so aus dem Kostüm fallen. Aber besonders irritiert mich das Gelächter des Publikums. Meine Mutter, die lacht meistens am lautesten. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich lustig findet oder ob das eher so ein Übersprungslachen ist. Und im zweiten Teil ist dann so der Höhepunkt, da kommt dann der Striptease. Also da werden dann die Plastikbrüste ganz offen gelegt und die Männer, die streichen so unkoordiniert an sich herum. Und dann sieht man auch eine andere Frau, Sonja, die Freundin meiner Mutter. Sie lehnt so an der Theke und schaut sehr betroffen. Als Theaterwissenschaftlerin fällt mir dabei auf, die Männer zeigen durch die Betonung der Plastikbrüste, die als Fremdkörper am Männerleib inszeniert werden, dass sie keine Frauen sind, sondern Männer, deren Privileg es ist, sich über Frauen lustig zu machen.
Hm. Und wo bist du da? Hast du die Show-Einlage damals auch gesehen?
Ja. Also ich sitze da am Tisch und ich lache. Also, aber ich lache eher so mit. Also ich meine, ich habe mich einfach gefreut, dass der Papa aufgetreten ist. Ich habe mich erst 25 Jahre nach seinem Tod getraut, dieses Material zu sichten. Je mehr ich mir von diesen Videos angeschaut habe, desto stärker wurde für mich die Frage, wie gehe ich mit diesem Unterhaltungsmaterial aus der Feder meines Vaters posthum um? Und ich habe dann eine Büttenrede geschrieben an meinen Vater. Und wenn du möchtest, performe ich sie für dich, Svenja, zur Inspiration.
Sehr gerne.
Okay. Ich habe ganz zufällig meine Plastikbrüste dabei und auch eine Perücke. Ich könnte mich jetzt bereit machen.
Es ist soweit. Wir spielen eine Runde Heißer Stuhl mit Vater. Martin?
Ja?
Also das Voice-Over, das machst du großartig. Hm. Aber wir brauchen dich jetzt mal für was anderes. Als Stimmvertreter unserer Väter.
Okay.
Wir stellen dir Fragen. Also solche, die wir nicht mehr stellen konnten. Solche, die wir uns nie getraut haben zu fragen. Und solche, auf die wir keine zufriedenstellenden Antworten bekommen haben. Und du fühlst dich jeweils in unsere Väter rein. Okay?
Okay, wir können es ja mal probieren. Also, aber ich glaube, ich bräuchte von euch noch so ein paar Hinweise, wie die Stimmlage, die Stimmqualität ist, die ihr von euren Vätern so abgespeichert habt.
Mhm. Also bei Lutz eher hoch angesetzte Stimme, so wie bei mir auch, und bricht auch schnell die Stimme, ist kratzig, hat viel Luft und so eine ganz nahbare Stimmführung. Vielleicht okay. Sagst du mal, so groß konnte ich mich nie denken.
So groß konnte ich mich nie denken.
Das saß schon richtig gut.
Bei Uwe ist es eher so eine vorne sitzende Stimme, mit Nachdruck gepresst, aber auch sehr langsam. Sag mal, liebe Genossinnen und Genossen.
Liebe Genossinnen und Genossen.
Ja.
Martin, der Paul, der hatte so einen ganz klar norddeutschen Einschlag. Und das heißt, er nuschelt, nimmt viele Füllwörter, aber macht auch viele Pausen. Könntest du mal sagen, das ist alles überhaupt kein Problem?
Das ist alles überhaupt kein Problem.
Kannst du es einen Tick höher sagen?
Das ist alles Überhaupt kein Problem.
Ja, das gefällt mir.
Papa, warum warst du damals eigentlich so zerknirscht, als Mama plötzlich mehr verdient hat als du?
Du hast schon recht, das war nicht ganz einfach für mich.
Warum?
Das kommt halt aus irgendwelchen Tiefen, die man nicht immer so unter Kontrolle hat.
Lutz, ich habe mich eigentlich nie getraut, dich zu fragen, bist du auf irgendwas richtig stolz, was ich mache? Martin, so als Richtung, ich würde mir wünschen, dass so Durchhaltevermögen irgendwie ein Thema ist.
Also, erstmal, ich bin unglaublich stolz auf dich. Schon als ganz Kleine, wenn du gespielt hast, es ging immer bis zum Ende. Ja, dein Dranbleiben, das hat mich schon immer total imponiert.
Papa, ich habe nach deinem Tod dein geheimes Erfolgstagebuch gelesen. Warum stand ich da nicht drin?
Weil das mein ganz persönliches... Warum hast du das überhaupt gelesen? Das war nur für mich, damit ich... Weißt du?
Martin, mein Vater hat mir immer Kopfrechenaufgaben gestellt und ich stelle jetzt mal eine zurück, okay? Papa, rechne mal. Wie lange macht es das Patriarchat noch?
Ja, das ist doch ganz einfach. Da rechne ich einfach... ich habe keine Ahnung.
Martin, bei der nächsten Antwort, da gibt es so ein paar Stichwörter. Also erstens Armutserfahrung, zweitens Kindheit im Osten, drittens der Kapitalismus und viertens die Amis. Und die Frage lautet, Lutz, bist du eigentlich ein glücklicher Nihilist oder ein ängstlicher Hedonist?
Das hängt wahrscheinlich mit meiner Kindheitserfahrung, mit der Armutserfahrung in der Kindheit im Osten zusammen. Und die Amis, das war einfach von vorne, ich war auch geprägt davon, ich bin eindeutig ein glücklicher Nihilist.
Papa, bist du für mich ein Sessel gewesen?
Ja.
Papa, wieso hast du damals die Situation in der Kneipe ignoriert?
Danke, Martin.
Ich schau mal kurz nach, wo Melanie bleibt.
Okay, also sie trägt eine blaue Badehose und hat sich Plastikbrüste umgeschnallt. Wollen wir sie reinlassen?
Ja! Ja!
Papa, von der Bütt habe ich schon lange Abstand genommen. Mach die Form mich zu sehr benommen. Weiß ich doch nicht, spreche ich da aus deiner Sicht? Also aus der des Patriarchats? Nach deinem Tod suchte ich nach einem feministischen Sendeformat. Du hingegen spieltest gern die Frau und stelltest Plastikbrüste zur Schau. Deine Drag-Performance war stets eine Parodie zu einer bittersüßen Melodie. Papa, du bist sexistisch, aber ich vermiss dich.
Wir sprechen noch ein paar Worte.
War es dein Identitätsversuch, endlich Kleider zu tragen und auch dein Geschlecht zu befragen? Oder war es eine Aufführung deines Privilegs? Lacher! Für dich steht dein Männlichkeitsbeleg. Wärst du heute wohl ein alter, weißer Mann, dann wäre eine gemeinsame Diskussion über deine Privilegien dran. Oder würdest du einfach durch meine Fragen durchsurfen mit den Worten, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Papa, ich muss dir sagen, du warst zwar sexistisch, aber ich vermisse dich.
Danke, Melanie.
Gern geschehen. Svenja, könntest du mir jetzt vielleicht mal wieder aus dem Kostüm helfen?
Ja, klar. Warte.
Thank you.
Svenja, du hast ja mal erzählt, dass dein Vater den halben Ort gebaut hat, ja, in dem du aufgewachsen bist.
Ja, das stimmt, ja.
War der auch politisch aktiv? Also so Stadtparlament?
Nee, das eher nicht.
Aber Fußballstadion, oder? Also da hat er schon so seine Netzwerke gepflegt.
Ja, das auf jeden Fall.
Okay, kann losgehen.
Im Fußballstadion wie im Stadtparlament geht es um Fairness und Gemeinschaft. Und dennoch zählt am Ende, wer sich durchsetzt und die Goldmedaille bekommt. Auch Marlene hat ein Faible für Gold. Ihr Vater Uwe nannte sie Goldschatz. Für sie spielte er mit Taucherbrille verkleidet den Froschkönig, der die goldene Kugel aus dem Brunnen holt. Ist Marlene die Goldmarie ihres Vaters geworden? Eine Goldmarie, die nach dem Gold strebt, das nur den Mutigen, Guten und Fleißigen zuteil wird?
Ich befürchte ja. Aber diese Goldmedaille, die ich von meinem Vater bekommen habe, die hat eine Kehrseite. Nach seinem Tod ist mir nämlich bewusst geworden, wie sehr sein Blick fortwährend auf mir gelastet hat. Und dass ich diesen Blick auf mich selbst übernommen habe.
Mhm.
Naja, dass wir ihn ins Radio bringen, das würde mein Vater auf jeden Fall total freuen, weil Hörspiel war schon im Kassettenzeitalter seine Ausdrucksform.
Hallo Marlene, wie geht's dir? Setzt euch mal richtig hin, hört gut zu und dann erzähle ich euch ein bisschen was. Musik ist auch dabei. Vielleicht habt ihr ja eine schöne Stunde. Wenn ihr euch jetzt richtig hingesetzt habt, dann freut euch drauf, was gleich passiert.
Ich habe nur ganz wenige Tonaufnahmen von ihm und auf dieser war mein Vater etwa so alt wie ich heute und ich war da gerade 3 Jahre alt. Er war ein paar Wochen in einer Art psychosomatischer Suchtklinik und hat uns als Familie von dort diese Kassette per Post geschickt.
Die Musik, ja, die soll dich daran erinnern, dass wenn ich wieder zu Hause bin, dass wir dann mal wieder tanzen. Und zwar mit der kleinen Platte, da tanzen wir eine halbe Stunde durch die Wohnung. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und dann spielen wir auch wieder zusammen. Dann bauen wir ein Dorf und einen Fluss und ein Stadttor und vielleicht auch all die Sachen, die du inzwischen kannst, von denen ich noch gar nichts weiß.
Ja, inzwischen ist mein Vater ja 6 Jahre tot und es gibt eine Menge Sachen, die er noch gar nicht weiß. In dem Friedwald, wo er begraben ist, sprechen ja ganz viele Leute mit diesen Bäumen. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich unangenehm. Aber wenn es mich doch jemals überkommen sollte, dann würde ich dieser Rotbuche sagen, ich habe die Rede auf deiner Trauerfeier gehalten. Ich kann mit Kunst mein Leben finanzieren. Und ich habe mir eine Krone auf diesen grauen Zahn setzen lassen. Das sieht jetzt wirklich besser aus. Mein Vater würde dann sagen,
Marlene, du bist ein Champion. Gratuliere. Du hast noch nie halbe Sachen gemacht. Eher alles 150%ig.
Klasse. Kannst du jetzt das hier noch sagen? Du liest es zufällig auf einem Plakat im öffentlichen Raum und freust dich darüber.
Kapitalismus, Schweinesystem.
Danke. Das Transparent mit diesem Slogan prangt im Hintergrund des letzten Fotos, das ich von meinem Vater gemacht habe. Darauf trägt mein Vater eine Lederjacke, stellt einen Fuß auf einen Poller am Rio-Reiser-Platz und reckt den Daumen nach oben. Seine ikonische Fotogeste. Meine Eltern hatten sich da gerade getrennt und mein Vater war zu Besuch bei mir in Berlin. 2 Wochen danach ist er ganz plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben. Und deshalb bin ich total dankbar für diese Zeit, die wir da noch hatten. Wir sind abends immer zusammen unterwegs gewesen. Und ich weiß noch einmal im Café Cotti, da saß am Nebentisch so ein Typ, den ich ganz gut fand. Und Papa hat das gemerkt.
Sprich ihn doch mal an. Wenn du bei ihm landen willst, musst du auf ihn zugehen. So hat Grönemeyer seine Frau kennengelernt. Und ich deine Mutter.
Das habe ich dann auch gemacht.
Und der Typ hat sich höflich rausgewunden. Und mein Vater war fassungslos, dass es Leute gibt, die nicht gerne mit mir zusammen wären.
Svenja, ein wichtiges Mittel in diesem Prozess kann auch das gemeinsame Singen eines Trauergesangs sein. Und ich würde sagen, wir starten erstmal so ganz soft rein und adaptieren die Form des gregorianischen Chorals.
Wieso hab ich auf deine Witze so maßlos aggressiv reagiert? Ist dein Rückzug eine
Marlene, aber jetzt bist du wieder dran. Was könnten wir zusammen machen?
Manches Ungesagte muss postmortem ermittelt werden. Und deshalb möchte ich jetzt Selbsthilfe-Lotto spielen. Vielleicht ist diese Methode auch was für dich, Svenja. Martin, dafür bräuchte ich dich nochmal.
Bitte?
Als mein Vater. Ich habe dir hier da ganz viele WhatsApp-Nachrichten von meinem Vater an mich rausgesucht. Da kannst du mal gucken. Papa, ich glaube, du hast deinen irren Wunsch nach Anerkennung an mich weitergegeben. Dein ständiges Loben und Coachen hat mich zur Workaholic gemacht.
Es geht darum, im Angesicht des Suchtmittels stark sein zu lernen. Es gibt eine Strategie aus der Konfrontationstherapie. In den Bar gehen und sich ein Wasser bestellen, das trinken und rausgehen, ohne rückfällig geworden zu sein.
Fragen wir uns doch mal, was hat mir der Ansporn durch dich gebracht? Ja, ich bin deine Goldmarie geworden, eine Gefalltochter. Die Karriere, die patriarchale Dividende, die fährt derweil mein Bruder ein, während ich versuche, das gewohnte Level an Applaus zu halten.
Es gilt, an der Bereitwilligkeit zu arbeiten, sich von einem Bedürfnis zu lösen. Die Bereitwilligkeit, Altes hinter sich zu lassen, ist der Schlüssel.
Okay, dann traue ich mich jetzt mal was zu sagen und das wirst du nicht mögen. Dein Blick auf mich, den ich auch nach deinem Tod noch gespürt habe, der ist eines Tages verschwunden. Nach der vierten Trauerphase kam sogar ein Gefühl der Befreiung und Ruhe.
Marlene, jetzt bleib doch mal auf dem Teppich.
Deine größte Kritik an mir habe ich noch im Ohr.
Du bist so maßlos, Marlene.
Ja, ich bin maßlos. Meinen Teil deines Erbes habe ich bereits ausgegeben. Lebe geht weiter.
Unsere Freundin Anne kann ja heute leider nicht hier sein, aber sie findet das Thema ja auch mega interessant. Und sie hat mir vorhin eine Sprachnachricht geschickt. Und da stellt sie die Frage nach den Positionen von Töchtern und Vätern im Patriarchat nochmal ganz anders.
Hallo ihr Lieben. Also bei der Frage nach den antifeministischen Verbrechen unserer Väter, da kann ich mir irgendwie alles und nichts vorstellen, weil ich habe gar keine eigene bewusste Erinnerung an meinen Vater, weil der so früh gestorben ist. Also ich würde euch deshalb gerne fragen, männlich sozialisierte Menschen, die sind ja nicht nur Hervorbringer, sondern auch Betroffene des Patriarchats. Also könnte es daher nicht auch mildernde Umstände in der Beurteilung eurer Väter geben? Was waren denn ihre Beiträge zu eurem Feminismus?
Also ich glaube, ich habe von meinem Vater nie das Wort Feminismus gehört.
Ich auch nicht. Aber ich kann mich auch überhaupt nicht erinnern, dass mein Vater gesagt hat, Mädchen müssen so sein.
Mädchen müssen alles dürfen und können alles werden. Aber es gibt schon einen Unterschied zwischen Mädchen und Jungs.
Ich habe eigentlich gelernt, dass Weiblichkeit grundsätzlich überlegen ist. Dass die Welt aber leider so eingerichtet ist, dass das nicht zu ihrem Recht kommt.
Naja.
Schon gelernt, dass Männer Macher sind und Abenteurer und auch fürs Abenteuer zuständig sind.
Ich habe eher gelernt, dass es ganz toll und wichtig ist, einen Freund zu haben.
Ich kann ganz klare Tätigkeiten sagen, ne? Dass mein Vater mäht den Rasen, meine Mutter kocht, mein Vater fährt Auto, meine Mutter putzt.
Hatte dein Vater auch die Fernbedienung immer in der Hand?
Absolut.
Ja, meine auch.
Ja.
Also ganz klar war, Mädchen müssen aufpassen.
Ja.
Und das hat sich dann sozusagen in der Lebenspraxis eben auch so ausgedrückt, dass ich nie eine Mofa oder ein Motorrad bekommen habe, obwohl das auf diesem Kaff eine richtig schlaue Idee gewesen wäre.
Nee, das kann ich ja einsehen.
Ja, ich denke da noch drüber nach, weil dieses sozusagen der Feminismusdiskurs war bei uns einfach gar nicht da, aber die Klassenfrage.
Ich erinnere mich an einfach sehr viele Gespräche über Zeitgeschehen, über das, was in der Zeitung stand. Ich glaube, das hat mich einfach in eine bestimmte Selbstverständnis gesetzt.
Lerne, mach Abitur.
Das ist schwer, ne?
Das konnte ich ja nicht machen und so. Und dass das schon irgendwie so eine Öffnung war, in ein anderes Frauenbild zu kommen als das, was meine Mutter als Hausfrau machen konnte und auch als das, was er in seiner Klasse machen konnte. Und ich frage mich manchmal, ob er eigentlich mich als Jungen erzogen hat.
Dass ich als Kind schon krass Gender Trouble ausgelöst habe und ganz lange wirklich als Junge gepasst bin und das aber für meinen Vater auch total fein und okay war. In dem Alter noch, bis ich so 11, 12 war.
Ja.
Ich glaube, das hat mich halt total geprägt und bestärkt auch in diesem, eben nicht der Weiblichkeit und dem Mädchen entsprechen zu müssen.
Ich glaube, dass die Trennungen von bestimmten Männern in meiner Geschichte, also sowohl der Tod meines Vaters als auch Liebesgeschichten dazu beigetragen haben, auf einen Weg zu gehen, den ich selber für mich ausmache und der sich nicht mehr an anderen orientiert.
Das kann ich nachvollziehen. Prost.
Prost. Auf die freigesetzte Kraft. Ja.
Das war sehr spannend. Aber ich hätte mir, ehrlich gesagt, von euren Vätern einen kritischeren Blick auf die eigenen Privilegien gewünscht. Vielleicht sind meine Erwartungen da aber auch einfach zu hoch. Mein Vater war irgendwie geiler. Mein Vater war ein Matheass, meinem Vater machte Rudern Spaß. Sein Leibgericht waren Fischstäbchen mit Kartoffelbrei. Mein Vater hasste Spinat und liebte Reinhard May. Seine Doktorarbeit schmückt ein Summa cum laude, um den Hals trug er eine eingefasste Bärenklaue. Franz von Assisi war sein Idol, mein Vater fand Schlafanzüge uncool. Mein Vater war irgendwie geiler. Mein Vater heißt Dr. Thomas Gabriel und deiner heißt Uwe oder Diethelm oder Hans Joachim und alle nennen ihn Paul. Was soll das? Dein Vater kann auf der Panflöte flöten, mein Vater kann deinen mit bloßen Händen töten, weil mein Vater ist so viel geiler.
Mein Vater ist so viel geiler.
Irgendwie geiler, 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 geiler.
Geiler,
geiler.
Verena, deinen Papa kenne ich ja, der lebt ja noch.
Ja.
Und ich weiß von ihm, dass er noch mehr seltsame Objekte in der Scheune stehen hat als Svenjas Vater Paul.
Ja, ich glaube, das stimmt.
Vaterschaft war für Lutz ein schicksalhaftes Ereignis. Wo wäre er heute, wenn er nicht Vater geworden wäre? Wäre er seinem Traum vom Waffelstand in einem Badeort am Mittelmeer nachgegangen? Oder hätte er auch ohne Tochter ein großes, altes Haus in Nordhessen, bis unter das Dach mit Bildern, Skulpturen und interessanten Funden befüllt?
Je älter er wird, desto stärker spüre ich da meine Verantwortung in diesem Generationenvertrag. Ich bin ja Einzelkind und er war immer für mich da, bis ich ausgezogen bin. Und das, obwohl er eigentlich nie Vater werden wollte. Und dass er dann trotzdem als guter Papa angetreten ist, erscheint mir manchmal wie ein eheliches Tauschgeschäft. Mein Vater bekam mit der Heirat die Chance auf eine zweite Bildungsbiografie, konnte Schulabschlüsse nachholen.
Danke auch an Willy Brandt.
Und 10 Jahre später, während ich im Mutterleib gebildet werde, ist er gerade dabei, Bildhauerei zu studieren. Meine Mama verdient das Familieneinkommen und mein Vater bringt mich im ersten Jahr jeden Morgen zu einer Tagesmutter. Doch als ich 1 Jahr alt bin, entscheidet er plötzlich:
Das macht mir niemand gut genug. Das mache ich lieber selbst.
Ja, und für ihn bedeutet das, mit der Familie aufs Land zu ziehen. Und ich habe ihn mal gefragt, warum das eigentlich so wichtig war.
Ja, mit mir ging es darum, aus der Stadt weg, weil ich ein Dorfkind war, wenn man da geboren ist. Und dann in der Gemeinschaft mit den anderen Kindern, von Grundschule bis weiß ich nicht, das ist schon prägend. Ne? Da habe ich gedacht, das geht in Hagen gar nicht.
Wenn im Dorf jemand meinen Nachnamen hört, runzeln sie die Stirn. Wir sind Zugezogene. Sie müssen erst mal überlegen. Und dann sagen sie, ah, das sind die, wo die Mutter auf die Arbeit geht und der Vater zu Hause ist.
Sieht nach außen hin gut aus, ne? War natürlich auch revolutionär hier im Dorf. Mit Kinderwagen durchs Dorf schieben. Die Freunde hier, die waren ja schon alt. Die gingen ja schon auf die 80 zu, die Nachbarn. Ne? Ich glaube, die haben das bewundert und die haben die Rosi auch immer getröstet. Ihr Mann macht das ganz toll, hat der Opa vorhin immer gesagt. Sie können da ganz beruhigt zur Arbeit gehen. Und die Oma, die war ja dann auch so rührend, die kam ja dann oft an die Stelle. Na, haben Sie schon gekocht, Herr Lobert? Ich habe noch ein paar Grießklößchen, wollen Sie die haben? Die hat ja nicht geglaubt, dass ich das Kind doch richtig versorge, ob das ein Mann überhaupt bringt.
Mit seiner Entscheidung, als Hausmann für mich Sorge zu tragen und freiberuflich Kurse zu geben, hat Lutz einen traditionell weiblich gelesenen Lebensentwurf gewählt.
Ja, ich habe mich da so als Drittelmann immer bezeichnet. Ein Drittel für Hausmann und Kind und ein Drittel für meine Kurse und ein Drittel für meine Kunst, was ja auch nicht stimmte eigentlich. Also.
Und die Verantwortung fürs Geld, die lag immer bei meiner Mutter, die sich das anders gewünscht hätte. Von meinem Papa kenne ich diesen Satz.
Es kam ja schon vor, dass ein Künstler erst Jahrzehnte nach seinem Tod berühmt wurde und die Bilder dann plötzlich sehr viel wert waren.
Und mein erster Gedanke dazu ist, es läuft aber im seltensten Fall so gut wie bei Vincent. Erst dank der klugen Nachlasspflege seiner Schwägerin, Johanna van Gogh, wurde Vincent richtig berühmt. Wieso kenne ich diese Geschichte eigentlich so gut?
Wahrscheinlich von Lutz.
Steckt darin ein unausgesprochener Auftrag?
Ja, oder bin ich es vielleicht auch selbst, die da etwas wieder gut machen will? Vielleicht spüre ich so eine Verantwortung für das gesellschaftliche Andenken meines Vaters, weil er durch die vielen Papa-Jahre zu Hause ja auch dieses Unsichtbarkeitsschicksal vieler Frauen seiner Generation teilt.
Willkommen zur Retrospektive von Lutz Lobert, dem bescheidenen Maler des Schwalm-Eder-Kreises. Eigentlich ein Dazugezogener, der aber seine Wurzeln fand, indem er seine Liebe zur Natur und den nordhessischen Haufendörfern aufs Papier brachte. Ganz nebenher entwickelte er einen alternativen männlichen Lebensstil, der Antigrandiosität, den er als zurückgezogene Fürsorge für sich und seine Tochter, mich, lebte. Dieses persönliche Glücksmodell wurde ermöglicht von einem Publikum jahrzehntelanger Schülerinnen und nicht zuletzt der radikalen ökonomischen Solidarität seiner Frau. Die Vitalität in seinem Duktus und die leuchtenden Farbspiele seiner Motive zeigen uns Natur als Regenerationsquelle der Menschheit. Ein Werk wie ein leiser Furor der Gegenbilder aus den Jahrzehnten, die die Zerstörung des Klimas besiegelt haben. Ich habe ihn jetzt neulich gefragt: Papa, welche deiner Werke soll ich wirklich erhalten?
Das ist schwer, ne? Man hängt eigentlich an jeder Zeichnung, an jedem Bild. Und andererseits bin ich immer überrascht, wenn dann irgendwo in Berlin Koffer auftauchen von Leuten, die ausgebombt sind, irgendwelche Maler oder so. Und ich denke, ja, ist doch toll, dass die damals dafür gesorgt haben, dass das Zeug aus ihrem Atelier rauskam.
Ja, und ich habe dann gesagt, okay, also ich verstehe das jetzt so, wenn ihr das Haus bald verkaufen müsst, dann soll ich deine Werke auf viele einzelne Koffer verteilen und in die Welt schicken zu Leuten, die den Platz und den Sinn dafür haben. Habe ich das richtig verstanden? Ist das dein Vermächtnis?
Ja, die mich geschätzt und verehrt haben und die bereit sind, einen Koffer zu beherbergen.
Ja, ich habe jetzt angefangen, auf eBay nach großen Koffern zu suchen. Und ich bin eigentlich nach wie vor zuversichtlich, dass wir mit Lutz noch einige Jahre bleiben. Also da ist noch Luft nach oben für gemeinsames Aufräumen, Sortieren und auch Adresslisten. Aber für diesen Zeitpunkt in der Zukunft, an dem es schließlich doch so laufen muss wie besprochen, wende ich mich heute an alle HörerInnen. Wer nimmt einen Koffer? Wenn ihr diesen Impuls des Bewahrens eines Nischenkünstlers in euch spürt, dann bitte ich euch, eure Kontaktdaten auf meiner Liste für das Koffervermächtnis von Lutz Lober zu hinterlassen. Bitte schreibt an verena@fräuleinwunderag.net.
verena@fräuleinwunderag.net.
Und du, Svenja? Wofür fühlst du dich verantwortlich? Also welcher Gegenstand, der für deinen Papa wichtig war, schafft es in deinen Bauwagen?
Also ich fühle mich definitiv verantwortlich für die Auflösung seiner großen Werkstatt. Und die Spaltaxt, die habe ich mir schon mal mitgenommen. Die kann ich gut gebrauchen. Ansonsten habe ich mir ein paar von seinen Lieblingssocken mitgenommen. Die wohnen jetzt in meiner Sockenschublade. Ja, und oben auf der Kommode, da liegt noch so ein Stein. Als ich mich das letzte Mal von ihm verabschiedet habe, habe ich ihm den in die kalten Hände gelegt und jetzt wieder mit zu mir genommen. Und daneben steht jetzt immer ein Schnapsglas und das fülle ich regelmäßig für ihn wieder auf.
Aha. Weil du regelmäßig einen auf ihn trinkst?
Ja, aber also der Schnaps für ihn, der verdunstet irgendwie über die Tage.
Also ich saß beim Essen zum Beispiel immer links neben ihm.
Ich glaube, ich erinnere eher eine Hand zwischen den Schulterblättern, so auf dem Rücken.
Er hat über mich weg rausgeguckt, über die Terrasse in den Garten und hing so seinen Gedanken nach, aber hat so meine Schulter so leicht geknetet.
Es gab Schlechtes, es gab Gutes.
Kann ich mir überhaupt nicht erinnern.
Und es hat alles seinen Sinn.
Keine Ahnung.
Ich gehe an seiner Hand zum Kindergartenbus und später umfasst er mich mit beiden Händen und hebt mich so die Stufen hoch.
Und ich hänge irgendwie so halb über diesen Sessel und mache ihm die Haare.
Kannst du aber denn nicht nochmal ein schönes Lied singen?
Also ich sehe ihn so in der Küche stehen und vor ihm blubbert so ein Milchbrei auf dem Herd und wir hören zusammen immer Deutschlandradio Kultur.
Ganz patenter Kerl.
Meine erste Erinnerung ist an ihn in diesem Sessel, weil er da eben auch so zugänglich war.
Ja, Entspannung.
Genau.
Und genau, da konntest du dann dich auf die Armlehne setzen und irgendwas mit ihm sprechen oder kuscheln oder so.
Ja, ich habe so viel Gefühl für euch in mir, dass ich es eigentlich gar nicht beschreiben kann.
Ich muss aber öfter tatsächlich an Uwe denken. Und zwar an ein paar Wortlaute von ihm. Lebe geht weiter. Und das ist total krass.
Stimmt, das habe ich in letzter Zeit auch oft zitiert.
Ich denke das einfach. In Situationen fange ich anders zu denken. Und dann denke ich, mein Gott.
So, kommt, wir singen noch einen rein.
Okay.
Jetzt hört dein Herz auf. Jetzt setzt dein Hirn aus. Jetzt wirst du kalt. Jetzt setzt die Leichenstarre ein. Jetzt sind die Zehen blau. Jetzt wirst du abgeholt. Jetzt treten Gase aus. Und jetzt sind die Freunde informiert. Jetzt bist du in der Erde, jetzt setzt Verwesung ein, die Konten sind gekündigt, jetzt wirst du von Malen gefressen. Jetzt ruft dich niemand mehr an, jetzt passt alles von dir in eine Kiste rein, jetzt hab ich den Todestag verpasst. Jetzt hab ich deine Stimme nicht mehr im Ohr, jetzt sind meine Erinnerungen Fotos von dir, jetzt ist dein Grab aufgelöst.
Okay. Ah. Cool. Wann habt ihr das eigentlich gemacht? Die Abschläge? 25 Jahre.
Ja.
Und dann haben wir ein Jahr vor dem Tod meiner Mutter aufgelöst.
Liebe Vaterlose und alle, die es noch werden, sind Sie in einer Geschichte schon mal ans Ende gesprungen? Blickt man vom Schluss einer Geschichte aus zurück, erscheinen unbedeutende Details auf einmal zentral. Und unzusammenhängende Ereignisse ergeben ein Gesamtbild. Haben hier 5 Töchter ihre Väter wie die Puppen tanzen lassen? Oder hatten die Väter das Stück von Anfang an in der Hand?
Lebe geht weiter. Lebe geht weiter.
Lebe geht weiter.
Lebe geht weiter.
Ach, Lebe geht weiter.
Du musst dir eigentlich eine Hand, die auf die Schulter klopft, dabei vorstellen.
Kannst du mir dabei vielleicht auf die Schulter. Weiter. Mhm. Weiter.
Weiter. Lebe geht weiter.
Lebe geht weiter.
Nee, hier kann ich nur noch Abschied nehmen.
Jeder Tag bringt uns ein bisschen näher zusammen.
Herzlichen Dank.
Ja. Naja.
Alles gut.
Ohne Väter. Eine Ermittlung unter Töchtern. Hörspiel von Fräulein Wunder AG. Es sprachen die Autorinnen Anne Bonfert, Melanie Hinz, Verena Lobert, Svenja Wolf und Marleen Wolter. Sowie Martin Umbach. Komposition Sebastian Schlemminger. Ton und Technik Alexander Bränicke, Gunda Herke und Susanne Bayer. Regie Micha Kranigsfeld und Marleen Wolter. Dramaturgie Julia Gabel und Johann Mittmann. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.